empfehlen, wird dort merken, dort sind so viele Gespräche. Das ist wie in einer Talkshow, so, das gucken alle gern, keiner, also gerade die Vorabend sind, keiner gibt es zu, aber so viele gucken das an. Was macht es eigentlich so interessant? Ja, natürlich, da sitzen Leute und da bin ich mal gespannt, was die jetzt zu dem Thema sagen. Was denken die dazu? Vielleicht kann ich ja von denen lernen. Und genauso ist Johannes-Evangelium aufgebaut. Viele Gespräche, wo uns Johannes praktisch mit an den Tisch setzt, dass wir mal zuhören zu sagen, über was redet Jesus jetzt mit den Leuten, über was reden die Menschen, was kann ich denn davon lernen für mich? Wie sehen die das Leben? Wie gestalten die das? Johannes Evangelium spricht viele Themen an. Eins, lasst uns mal reden über Erfolg und Misserfolg. Was macht erfolgreich? Und dazu ein Bibeltext, über den lese ich oder habe ich sehr lange einfach drüber hinweg gelesen, weil der zwischen zwei ganz spannenden ist. Ne? Einmal das Nikodemus-Gespräch, das ist für mich ein ganz spannendes Gespräch. Und dann das mit der Frau am Brunnen und dazwischen ist so eine Randnotiz. Wer gern aufschlagen will, Johannes Evangelium, Kapitel 3, ab Vers 22. Wir hören uns das mal an.
Danach ging Jesus mit seinen Jüngern in das Gebiet von Judäa. Er blieb einige Zeit mit ihnen dort und taufte. Auch Johannes, der damals noch nicht im Gefängnis war, taufte noch. Und zwar in Änon, einem Ort in der Nähe von Salim, wo es reichlich Wasser gab. Die Menschen kamen auch dort zu ihm und ließen sich taufen. Eines Tages kam es zwischen den Jüngern des Johannes und einem jüdischen Mann zu einer Auseinandersetzung über die Reinigungsvorschriften. Sie wandten sich deswegen an Johannes. Rabbi, sagten sie, jener Mann, der auf der anderen Seite des Jordans bei dir war und auf den du die Menschen hingewiesen hast, der tauft jetzt auch und alle gehen zu ihm. Johannes erwiderte, ein Mensch kann sich nicht das Geringste selber nehmen. Es muss ihm vom Himmel her gegeben werden. Ihr selbst könnt bezeugen, dass ich sagte, ich bin nicht der Messias. Ich bin nur als sein Wegbereiter vor ihm hergesandt. Er ist der Bräutigam. Ihm gehört die Braut. Der Freund des Bräutigams steht dabei und hört ihm zu und freut sich, seine Stimme zu hören. Das ist auch meine Freude. Jetzt ist sie vollkommen. Er muss immer größer werden. Und ich immer geringer.
Ein ganz kurzer, spannender Abschnitt. Ein Gespräch, was in sich hat. Also nochmal die Situation. Ja, da kommen sie und sagen, Rabbi, jener Mann, der macht jetzt das Gleiche wie du. Und der letzte Satz, so die Betonung. Und alle gehen zu ihm. Was macht das? Wenn plötzlich einer merkt, oh, ich habe da Konkurrenz. Meine Popularität ist im Schwinden. Und ich habe dem auch noch in den Sattel geholfen. Also wer Predigt vom letzten Woche nochmal anhört, der gleiche Johannes, der seinen Leuten gesagt hat, siehe, das ist Gottes Lamm, den müsst ihr hören, der schickt ihr auch noch dahin. Jetzt kommen die Leute und sagen, Johannes, was ist los? Du müsstest jetzt mal dein Geschäftsmodell überdenken. Johannes, einer, der eine Ausstrahlung hat, wie kaum ein Mensch vor und nach ihm. Also die anderen Evangelien berichten das so, dass zu ihm Tausende von Leuten an den Jordan kamen. Das steht in ganz Jerusalem, also so auch die ganz Obersten. Der hatte wirklich Erfolg. Einer, auf dessen Wort hin Menschen ihr Leben verändert haben, wird dann beschrieben. Da kommen selbst Soldaten und sagen, oh, wir haben alle so geplündert und Krieg gemacht, das ist alles nicht richtig. Was sollen wir denn jetzt machen? Und auf dessen Wort die Leute gehört haben. Und jetzt sagen die Leute, du Johannes, die gehen zu einem anderen. Wie ist das eigentlich, wenn das, was bisher lief, so nicht mehr läuft? Was machst du dann? Wie gehen wir mit Erfolg und Misserfolg um? Und ich glaube wirklich, wir können von Johannes in großartiger Weise lernen. bis hinein in den ganz normalen Alltag. Mal drei Dinge, wenn man dem Johannes zuhört. Was sagt Johannes? Johannes erwidert, ein Mensch kann sich nicht das Geringste selber nehmen, es muss ihm vom Himmel her gegeben sein. Nehmen. Und jetzt mal so, wem gehört das, was du hast? Das ist die Frage. Wem gehört denn das, was du hast? Ich mag Häuser mit Sprüchen drauf. Manchmal sind es ganz witzige. Eins zeige ich euch mal. Dies Haus ist mein und doch nicht mein. Dem es vor mir war, war es auch nicht sein. Er ging hinaus, ich ging hinein. Nach meinem Tod wird es auch so sein. Realistische Sprüche, die eigentlich keiner so richtig mag. Ne? Wie ist das, was ich habe? Also, wenn Johannes sagt, niemand kann sich nehmen von selber, dann tippt er ja eine Seite an. Sag mal, wie siehst du die Dinge, die du hast? Gehst du mit den Dingen um oder gehen die Dinge mit dir um? Das ist die Frage nach Erfolg und Misserfolg. Wer ist denn von wem abhängig? Die Gefahr des Nehmens. Es nimmt gefangen und macht mich zu seinem Sklaven. Er hier. Mein Schatz. Der kommt nicht los davon. Genau darüber redet Johannes. Und sagt, weißt du, wie ist denn das? Bestimmen die Dinge dich oder gehst du mit den Dingen um? Was ist dein Schatz? Wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. An das glaubst du, das trägt dich. Und Johannes sagt, niemand kann es nehmen, es wird gegeben. Und damit beweist sich Johannes, er sagt, ein Mensch kann sich nicht das Geringste selber nehmen, es muss ihm vom Himmel her gegeben werden. Er beweist sich als Manager. Manager, und spiele heute mal bewusst mit diesem Bild, das sind die smarten Typen, die alles haben, alles können und die oberste Riege. Das schöne neudeutsche Wort Manager heißt nichts anderes als Verwalter. Aber Verwalter der Deutschen Bank klingt nicht so spannend. Deswegen müssen wir was anderes darüber erfinden. Aber Johannes sagt genau das, du kannst dir nur das nehmen, was dir gegeben wird. Es muss ihm vom Himmel her gegeben werden. Das ist für mich einer der Wege, den Johannes zeigt, was erfolgreich. Sag mal, wer oder was bist du denn? Johannes sagt, ich lasse mich nicht gefangen nehmen, sondern ich bin beauftragt. Ich bin beauftragt, mein Leben zu verwalten und zu gestalten. Das ist für mich eine der wichtigsten Erkenntnisse, die ich hatte. Das Erkennen fing an, ich habe es bestimmt schon mal erzählt, wenn man lange genug in einer Gemeinde ist, erzählt man ständig die gleichen Geschichten. Also, als mein Vater Schlaganfall hatte und dann mehrere Jahre im Bett lag, sich kaum mehr bewegen konnte, dann kommen die Leute und sagen, was hat er denn noch? Und dann habe ich gedacht, Moment, was, hier, ich konnte es von Anfang nicht greifen. Hier läuft was schief. Nur weil der Mann jetzt im Bett liegt und nur noch reden kann, die eine Seite nicht mehr bewegen kann, ist er jetzt nichts mehr wert? Das waren ja auch nicht irgendwelche Altkommunisten, die das gesagt haben. Das waren ganz liebe Geschwister. Ich sagte, Moment. Das kann doch nicht sein. Ich kann doch meinen Wert, meine Bestimmung, meinen Erfolg nicht davon abhängig machen als Christ, was ich tue. Wo kommen wir denn dahin? Das ist doch gruselig. Nein, ich bin mit meiner Situation von Gott beauftragt. Gott traut mir meine Situation zu. Ich weiß, dass dieser Satz sehr herausfordernd ist. Aber das ist das produktive Gegenstück zu dem, was mutet mir Gott zu. Gott traut mir eine Situation zu, dass er sagt, du, ich traue dir zu, du bist der Verwalter deines Lebens. Ich gebe dir deine Zeit, deine Kraft, ich gebe dir auch Geld, ich gebe dir Familie, ich gebe dir Freunde, ich gebe dir Gemeinde, ich gebe dir, ich vertraue es dir an. Das ist die Frage nach Erfolg oder Misserfolg. Jesus fasst es auch mal in das Gleichnis von den Haushaltern. Das mit den Talenten, das ist eigentlich eine Geldeinheit, aber wir übersetzen die glücklicherweise gleich so in das, ja, das, was ich habe, das vertraut mir Gott an und sagt, mach doch damit was. Und es kommt ihm nicht mal auf die Höhe des Gewinns an, sondern Hauptsache, du nimmst das und du machst das. Erfolgreich ist, wer tut, was er soll, wer seinem Auftrag gerecht wird. Das hält den Johannes fest. Johannes sagt, ich mache meinen Wert nicht daran fest, dass tausende Leute kommen. Mein Wert liegt darin, werde ich denn meinem Auftraggeber gerecht? Tue ich das, was er sagt, dass ich machen soll? Das ist das Spannende und das dreht dieses Erfolgsdenken völlig um. Nicht die Frage nach dem Gewinn ist die Frage, sondern nach der Treue. Nach dem Dranbleiben, nach dem in dieser Situation meinem Gott gegenüber zu sein. Verwalter heißt, ich habe Verantwortung. Verantwortung meint nichts anderes als Antwort geben. Noch nicht mal zu sagen, alles läuft gut. Ja, da lügen sich zu viele Leute in die Tasche. Sondern einfach Verantwortung, Antwort zu geben, so läuft's. Das mache ich damit. Und plötzlich halten sich die Enttäuschungen in Grenzen. Weil ich wieder ganz klar wurde, was ich denn tun soll, nicht was ich erreichen soll. Die Dinge tun mit den Dingen, die ich habe, nicht mit den Dingen, die ich gerne hätte. Das ist das Spannende. Ich kann so lange darüber nachdenken, was ich alles gerne hätte und dann läuft's. Und 15 Jahre später warte ich immer noch auf die Dinge, die ich gerne hätte. Nein, die Dinge verwalten, die Gott mir gibt. Weil wer sich so versteht, der begreift sich plötzlich als Beschenkten, als Beauftragten, nicht und in keiner Weise als unnütz. Zweiter Gedanke von Johannes. Er sagt, ihr selbst könnt bezeugen, dass ich sagte, ich bin nicht der Messias. Kann man das schon vorstellen? Johannes liegt da so eingehüllt in seinen Kamelhaarmantel, irgendwo in der Wüste, die Sterne über ihm, ein Tag war richtig gut gelaufen, die Leute kamen, es gab auch ein bisschen Protest von den Pharisäern und so, das bestätigt ja auch mancher, ja, wenn es genug Protest gibt, hast du auch was Gutes gesagt. Und dann schleicht sich so der Gedanke ein, bin ich es nicht vielleicht doch? Vielleicht muss ja der Gedanke Messias sein, ist eine Berufung, die dann noch kommt, die Gott dann über das, was du tust, in dein Leben hineinlegt. Bin ich der mit der Glaskugel? Bin ich der, der alles kann? Wann immer Menschen in dieser Welt gemeint haben, sie seien der Messias, waren sie heillos überfordert. Und haben ihre Welt und ihre Umgebung ins Chaos und in Zerstörung geschickt. Johannes sagt, nee, ich bin nicht der Messias. Nein, auf keinen Fall. Ich möchte jemand anderes sein, die Bestimmung haben, die Gott mir gibt. Erfolgreich sein heißt, zu wissen, wer man ist, und auch zu wissen, wer man nicht ist. Das befreit. Er sagt, ich weiß genau, ich bin das nicht, habe ich euch schon immer gesagt. Ich bin nicht der Messias. Ich bin nicht der, an dem alles liegt. Bei der Frage nach Erfolg geht es um die Frage von Identität. Wer bin ich denn? Identität meint dieses hier, also ne, Zirkel, dieser Punkt, das meint Identität. Es gibt nur sehr wenige Menschen, die es vermögen, mit einer Hand freihändig einen wirklichen Kreis zu malen. Ich glaube, auch das ist nur eine Ellipse. Ein Kreis kann ich sehr einfach ziehen. Das kann jeder, der den Zirkel im Matheunterricht nicht vergessen hat, einstechen und dann kannst du fröhlich die Kreise ziehen. Wenn ich weiß, wer ich bin, kann ich die Kreise meines Lebens ziehen. Nicht indem ich mir etwas einrede, etwas erträume, sondern wer bin ich denn? Wer bin ich um Gottes Willen? Und da sagt er, na, ich bin nur der Wegbereiter vor ihm hergesandt, der Freund des Bräutigams. Wer ist er denn, der Freund des Bräutigams? Das verstehen wir im deutschen Zusammenhang nicht so richtig. Weil dann denken wir, das ist der Kumpel. Nee, man muss da ein bisschen ins Englische hineingehen. Hier, das ist er zum Beispiel, das ist der Bräutigam, ne? Man sieht es am weißen Schlips. Das hier dürfte er sein, der steht ganz neben ihm, die anderen auch. Aber er ist im Englischen the best man. Und das ist Freund, das klingt nach Kumpel. Nee, der Freund des Bräutigams, so wie Johannes ihn beschreibt, auch in Kultur damals, war der, der für den Bräutigam zu den Eltern der Braut geht, mit ihr den Brautpreis aushandelt, für den Bräutigam, und dem der Bräutigam seine Braut anvertraut. Und wo genau weiß, der wird mit der jetzt nicht einen Umweg machen und weggehen, sondern der bringt die zu mir. Der hat nur eine Aufgabe, dass die Braut beim Bräutigam ankommt. Das ist dieser große Vertrauensvorschuss, den der Bräutigam seinem besten Freund gibt. Genau das meint der Freund des Bräutigams, steht dabei. Johannes sagt, genau das bin ich. Das ist mein Auftrag, die Menschen zu Gott, zu Jesus zu bringen. Ich weiß, wer ich bin. Das begrenzt mich. Ja, Entgrenzung ist nie gut, an keiner Stelle. Das begrenzt mich, ich weiß, wer ich bin. Ich bin sein Freund. Und das ist ja das, was wir als Christen sagen können. Ne? Wer bin ich denn? Eins bist du als Christ mit Sicherheit. Du bist Kind des lebendigen Gottes. Der, von dem wir im Glaubensbekenntnis bekennen, der allmächtig sei und diese Welt geschaffen hat, der sagt, du bist mein Kind. Und aus dieser Identität heraus meine Kreise ziehen. Zu wissen, wer bin ich, erfolgreich ist, wer weiß, wer er ist. Weil dann muss ich auch nicht mit dem, was ich tue, beweisen, was zu sein. Na, ich weiß, was ich bin. Ich muss mir kein Denkmal bauen, wo alle Leute dann hingucken können. Ich weiß genau, wer ich bin. Und dann muss ich nicht erfolgreich sein, sondern ich sage, ich bin Kind Gottes. Sag mal, die Armen sind die anderen. Ich gehöre dem Schöpfer dieser Welt. Und der sagt noch, du bist mein Kind. Wer Jesus aufgenommen hat, schreibt Johannes ganz am Anfang seines Evangeliums. Die ihn aber aufnahmen, denen gab er die Macht, die Vollmacht, das Recht, Gottes Kinder zu sein. Zu sagen, ich bin das. Und dann will ich als Kind Gottes leben in Dankbarkeit und Freude. Das ist die Chance. So wie Johannes lebt. Zu sagen, dann gehen die Leute, die gehen zu Jesus. Ja, genau, das war mein Auftrag. Das wollte ich doch. Ich wollte unbedingt, dass diese Menschen bei Jesus ankommen. Ich wollte gar nicht um mich schauen. Das war nur so ein Zwischenstadium. Ich möchte meinem Herrn dienen. Ich möchte sein Freund sein. Und ich stehe dabei und freue mich. Meine Freude. Das ist jetzt passiert. Die gehen jetzt dahin. Das, was ihr als Misserfolg deutet, finde ich, das ist genau das, was ich wollte. Ein dritter Gedanke. Er muss größer werden, ich muss geringer werden. Und wir haben vielleicht die Übersetzung von Martin Luther, ne, die eignet sich immer als Überschrift für jede Diät. Er muss wachsen, ich muss abnehmen. Das ist für mich die größte Herausforderung, weil das ist der Weg zu sagen, wie mache ich das, sein Kind sein, was bedeutet das? Wie geht es Verwalter sein? mehr Jesus, weniger ich. Und das finde ich das wirklich Herausfordernde. Etwas zu haben, was mich völlig umgestaltet. Etwas so zu leben, dass mein Leben verändert wird, immer wieder anders. Dass es nicht alt wird, sondern erneuert wird von Tag zu Tag, so schreibt es Paulus mal. Drei Ideen, wie geht das? Das eine ist, dass ich Gottes Reden, seinem Wort erlaube, mein Denken zu prägen. Wir erlauben das so vielen. Und deswegen wird so vieles uns auch wichtig und groß. Der, der mein Herz bestimmen darf, diese Worte, die werden mich formen. Und je nachdem werden sie versuchen, mich groß zu machen oder ihn oder andere. Aber darin liegt die Chance zu sagen, ich versuche mal diese Welt so zu sehen, wie Gott sie sieht. Und ich versuche zu denken, wie Gott in diese Welt hineingedacht hat. Ich lasse mich da drauf ein. Und dann mache ich Entdeckungen, wie denn Dinge gehen können. Ein zweites, die Sache mit dem Lobpreis. Das gelebte Anbetung, das, was wir hier im Gottesdienst am Anfang tun, ist ja nicht einfach nur Lieder singen. Das ist auch schön. Sondern Anbetung heißt, ich unterstelle mich neu, sage, Jesus, du bist der Chef. Ich will dir hinterhergehen. Ich will mit dir leben. Und ich will von dir die Wegweisung haben. Er ist der Chef. Das ist Anbetung. Wie groß ist Gott entdecken. Und gelebt nennt man dieses Ganze irgendwie auch Gehorsam. Ich mache das einfach. Das, was du willst. Dazu gibt es natürlich Hilfen. Also ne, Gebote sind positive Ausrichtungen, sind das ja Hilfen. Also finde immer so cool, also Martin Luther hat die schön erklärt im kleinen Katechismus, ja, und sagt also bei dem, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, sagt er, nicht nur nicht lügen, sondern all das, was du über andere hörst, zum Besten wenden. Das ist eine Möglichkeit, um diese Welt auch zu verändern, indem ich Gottes Gedanken nachdenke und dann anders lebe und dann diese Welt auch verändere mit, weil ich ein Teil dieser Welt bin und diese Welt auch verändern kann. Und dass ich mich von ihm trainieren lasse. Weil durch diese ersten beiden ändert sich in mir etwas. Paulus redet davon, indem er sagt, ne, wenn Geist Gottes euch regiert, eben durch sein Wort, indem ihr euch ihm zur Verfügung stellt, dann ändert sich bei euch etwas in der Qualität. Da wächst dann Liebe, Freude, Friede, Geduld, Güte, Freundlichkeit, Sanftmut, Demut, Charakter, Stärken. Stärken, dieses Vermögen, das Leben zu gestalten und auszuhalten. Dort, wenn Jesus zunimmt, ja, wenn er sagt, er muss größer werden, ich muss aber immer geringer werden, heißt nicht, dass ich sage, mein Selbstwert sinkt. Nein, das ist das, wo man beim Metall eigentlich vom Veredeln redet. Wenn sich etwas ändert, wenn ein Mensch hineingeprägt wird in das Bild, was Gott schon lange von ihm hat. Das ist ein Vers, über den kannst du nachdenken die ganze nächste Woche, dass Paulus mal schreibt, dass Gott uns immer mehr in das Bild seines lieben Sohnes Jesus verwandelt. Das heißt, Gott hat ein Bild von dir und mir und wir haben die Chance zu sagen, ich kann mich dort hinein entwickeln. Das sind die Chancen, dass mein Leben ganz anders wird. In einer wunderbaren Weise, die Gott schon in mir sieht. Sag ein bisschen, wie geht Gott mit uns um? Ich sehe viel mehr in dir, als du denkst. Das ist jedes Mal bei den Jüngerberufungen auch. In dem Petrus, der hin und her geworfen und so. Ich sehe in dir, du bist ein Fels. Das ist keine Ironie, sondern das ist das, was Gott in einem Menschen schon sieht. Und dort, wo das wächst, durch Beten, durch Bibellesen, durch geistliches Leben, ja genau, dort verändert sich das und da wachsen Menschen. Und das meint erfolgreich sein. Erfolgreich ist, wer Jesus zum Zug kommen lässt. Erfolg, Johannes macht ihn fest, am Auftrag, an dem Wissen, wer er ist, und sagen, und ich lasse Gott zum Zug kommen. Und es gibt ihm eine Ruhe, einen Frieden, eine Größe. Weil Johannes macht noch weiter. Der hört jetzt nicht plötzlich auf und sagt, nur Jesus ist da, jetzt kann ich aber auch, kenne da ein schönes Stück, irgendwie eine schöne Oase in der Wüste, da bleibe ich jetzt. Da ist Wasser, da ist Honig, all das, was mein Herz begehrt. Nein, Johannes sagt, mach weiter und legt sich dann nochmal mit dem König Herodes an. Kostet ihm dann sein Leben. Er sagt, ich bleibe da dran, ich muss jetzt nicht aufhören. Weil der Erfolg ist nicht die Menge von Leuten. Wenn ich mich von denen abhängig mache, dann rede ich irgendwann den Leuten nach dem Mund. Sondern der Erfolg ist, dass ich dem Auftrag treu bleibe, dass ich weiß, wer ich bin und dass er zunimmt, dass er größer wird, dass er in meinem Leben an Einfluss gewinnt und dann durch mich in dieser Welt. Und damit kann man verändern. Das ist Erfolg. Und das beginnt dort, wo wir uns neu zu Jesus hinstellen und sagen, Jesus, mach das mit mir. Wollen wir tun, wir wollen beten. Lieber Herr, wir wollen dir Danke sagen. Dafür, dass du uns so siehst. Danke, dass du uns Freunde nennst, Schwestern und Brüder. Dass du ein Bild von uns hast, das haben wir noch nicht mal, wenn wir in den Spiegel gucken. Aber danke, dass du uns so siehst. Und danke, dass daraus neues Leben erwächst. Danken dir für unser Leben, für das, was du hineinlegst. An den Dingen, die herausfordern, aber auch an Dingen, die uns einfach reich und froh machen. Und ich bitte, hilf uns, um wieder neu damit umzugehen, das zu gestalten. Und diese Welt zu gestalten, die du so sehr liebst. Bitte dich, Herr, dass du uns gebrauchst in der kommenden Woche als deine Freunde. Amen.